Ich habe mir heute zum Predigen extra Turnschuhe angezogen, denn Fußball-Europameisterschaft und es läuft gut für unsere Damen. Halbfinale steht an unter deutscher Beteiligung und es ist immer interessant, sich so eine Fußballmannschaft anzuschauen, wenn man schaut, wie die unterwegs sind. So als kleine Stöpkes, ich darf jüngere Menschen im Fußball auch unterrichten. Da ist oft noch nicht so ein Verständnis für Unterschiedlichkeit da. Da gibt es einen Ball und alle rennen dem Ball hinterher. Und später entdeckt man dann, wir haben ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Es gibt Leute, die sind sehr, sehr gut und können den Ball mit der Hand festhalten. Es wäre blöd, wenn man diese Leute draußen spielen lässt. Es gibt andere Leute, die können sehr, sehr gut Tore schießen. Es wäre blöd, wenn die in der eigenen Abwehr stehen. Und es gibt Leute, die gut verteidigen können und da einen guten Überblick haben. Und es wäre blöd, wenn die vorne stehen und keine Tore dann schießen. So hat jeder seine Aufgabe. 11 Freunde sollt ihr sein, 11 Freundinnen sollt ihr sein. Das ist so das alte Fußballermotto. Und in unserem heutigen Predigttext geht es auch um 11 Freunde. Es waren mal 12. Einer hat sich verabschiedet, Judas. Es blieben 11 Jünger übrig. Und sie treffen auf Jesus. Und Jesus sagt ihnen Worte, die wahrscheinlich jeder oder so gut wie jeder von uns kennt. Aus Matthäus 28, Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis an das Ende dieser Welt, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Die 11 Freunde treffen auf Jesus. Und es ist hochinteressant. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten über den Sinn von verschiedenen Gebetsgesten. Wir sehen das ja auch in unserer Gemeinde. Manche falten die Hände, manche halten sie nach oben. Manchmal kniet man, manchmal sitzt man, manchmal steht man. Und man fragt sich, was drückt das aus? Und so die häufigste Gebetshaltung ist ja, dass wir die Hände falten. Und das ist ein ganz, ganz altes Bild für ich bin dir gehorsam. Das haben Untergebene ihrem Chef gezeigt, ich gehöre zu dir und mir sind quasi die Hände gebunden, ich gehöre dir und höre auf dich. Es gibt das Aufstehen, wir kennen das auch so, die alte Erziehungsschule ist noch, wenn jemand den Raum betritt, dass man dann aufsteht, um auch seine Ehrfurcht zu zeigen, seinen Respekt zum Ausdruck zu bringen gegenüber der anderen Person. Auch das haben wir ja auch hier im Gottesdienst beim Vater Unser. Nachher stehen wir zum Beispiel auf, um unseren Respekt vor Gott zu zeigen. Es gibt die gehobenen Hände, die zum einen die Ausrichtung auf Gott zeigen sollen, aber auch symbolisieren sollen, dass wir mit dem Segen Gottes rechnen und damit, dass er unser Leben bereichert. Und es gibt dieses Niederwerfen, das sehen wir bei den Jüngern. Die kommen zu Jesus, treffen auf Jesus und ja, wir wissen nicht genau, ob sie sich nur gebeugt haben oder ob sie sich ganz nach unten auf den Boden bewegt haben. Sie werfen sich nieder, um zu zeigen, du, Jesus, bist unser Chef. Und das, was du uns zu sagen hast, das ist Gesetz, das ist ganz wichtig. Und ich freue mich, dass wir viele sind, die uns auch zu diesem Jesus bekennen und mit Jesus unterwegs sind. Und wir sind so unterschiedlich, so wie die 11 Fußballerinnen oder 11 Fußballer so unterschiedlich sind, so sind wir auch unterschiedlich, aber geeint hoffentlich mit einem Ziel. Fußballerinnen, Fußballer wollen gewinnen. Und wo sind wir hin unterwegs? Wir sind unterschiedlich, auch in unserem Glauben. Es gibt Leute, die sind sehr gefestigt in ihrem Glauben. Es gibt andere, die sind eher zweifelnd unterwegs. Und ich finde es hochinteressant, dass uns hier von den Jüngern beschrieben wird. Also sie bekommen alle einen Auftrag. Dieser Auftrag, um den wird es dann später noch gehen. Aber da heißt es, sie werfen sich alle nieder. Sie zeigen alle, Jesus, wir sind mit dir verbunden. Wir gehören dir, wir beten dich an. Und einige tragen Zweifel in ihrem Herzen. Vers 17 ist das dann. Und es gibt immer so die Angst, ach ja, wie fit ist mein Glaube? Und kann ich denn überhaupt von Jesus weiter sagen, wenn mein Herz voll Zweifel ist? Die Antwort des Textes ist, ja, kann ich, darf ich und soll ich auch. Zweifel gehört dazu und Zweifel hat eine ganz wichtige Funktion. Zweifel in Beziehungen, auch in der Beziehung zu Gott, kann unsere Beziehung stärken. Ich habe mir aufgeschrieben, für Zweifel eine Situation, Gedanke kann nicht gesichert auf unser bisheriges Denken, Glauben und so weiter übertragen werden. Das heißt, das ist eine Herausforderung. Und diese Herausforderung bedeutet, wenn ich das für mich gelöst habe, bin ich wieder einen Schritt weiter. Es kann sein, dass sich mein Denken und mein Reden mit Gott verändert. Es kann sein, dass ich auf meinem alten Weg bestärkt werde. Die Frage ist nur, was mache ich mit diesem Zweifel? Und ich erinnere mich gut an meine Zeit als Theologiestudent. Da hatten wir einen Dozenten und der sagte so, ihr lieben Gläubigen, schaut euch das an. Und wenn ihr darauf keine Antwort habt, verabschiedet euch von eurem Glauben. Das war eine heftige Nummer, auf die ich keine Antwort hatte. Und ich habe diesen Zweifel im Herzen gehabt und habe überlegt, was mache ich mit? Und ich kann natürlich mich einem Zweifel öffnen und sagen, ja, mit großer Wahrscheinlichkeit komme ich beim Minus raus und kann mich auch schon so verhalten. Ich kann mich aber auch davon verabschieden und sagen, nein, dieser Zweifel ist jetzt ein Test. Und bis ich den Test abgeschlossen habe, lebe ich in meinem alten Wissen weiter. Für mich war es so, es ging 2 Jahre. Ich habe mir gesagt, okay, ich suche nach einer Antwort auf diese Frage, aber ich halte an meinem Glauben fest. Noch gibt es gar keinen Grund daran, irgendwas zu verändern. Und nach 2 Jahren bekam ich ein Buch in die Hand, das ich dann gelesen habe und dachte ich, bingo, das ist genau die Antwort auf die Frage, die mich seit 2 Jahren beschäftigt. Und es hat meinen Glauben gefestigt und hat mir mehr Antworten wiedergegeben. Und so ist es wichtig, dass wir unsere Zweifel auch ernst nehmen und uns bewusst machen. Wir hatten hier vor vielen, 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 vielen Jahren einen Bethel-Bibel-Studienkurs. Und da war eine hochgebildete Frau dabei. Das war sehr interessant. Die meldete sich immer zu Wort, also immer wieder zu Wort und sagte, ich hab noch eine naive Frage. Und diese Fragen waren wirklich naiv im Sinne von einfach gestellt. Und es war super, dass diese Frau diese Fragen gestellt hat. Denn es waren Fragen, die uns immer weitergebracht haben. Man stand da und dachte, ja, das ist doch logisch. Und beim Versuch zu antworten fiel einem auf, so logisch ist das gar nicht. Und wir haben dann vertieft danach Antworten gesucht. Und das ist gut. Und wenn wir Zweifel haben, merken, dass diese Zweifel uns beschäftigen und wir sie auch nicht selber beantwortet bekommen, dann ist es gut, zu anderen zu gehen und zu sagen, du, an der und der Stelle habe ich in meiner Beziehung zu Gott eine große Frage oder ich habe ein Problem, ich kriege irgendwas nicht gelöst. Kannst du mir weiterhelfen? Und es kann sein, dass der andere einen hilfreichen Tipp hat, dass der andere eine hilfreiche Idee hat. Es kann auch sein, dass der andere keine Antwort hat und sagt, du, ich habe auch die Frage, ich habe es mich nur noch nicht getraut zu stellen. Dann ist man schon zu zweit. Und kann zu einem Dritten gehen. Und ich wünsche uns allen, dass wir in Zeiten des Zweifels nicht unseren Glauben in dem Sinne in Frage stellen, dass wir sagen, wir frieren unseren Glauben mal ein, sondern dass wir weiter mit Jesus unterwegs sind und sagen, und da beschäftigt mich was. Und das gehört zu meinem Glauben dazu. Das gehört auch zu meiner Verbindung zu Gott, dass ich sie immer wieder hinterfrage und prüfe. Und ich wünsche uns allen, dass wir dadurch reifen und im Glauben vorankommen. Dieser berühmte Missionsauftrag, der richtet sich an Christen, die in der Nachfolge Jesu stehen. Voller Begeisterung, ohne Fragen. Und er richtet sich an Christen, die ihre Fragen haben, die ihre Zweifel haben. Und die Frage ist, was wir wie sehr betonen. Stellen wir in den Mittelpunkt unsere Beziehung zu Jesus Christus oder stellen wir unseren Zweifel in den Mittelpunkt? Und ich denke, dass es im Umgang mit Zweifeln wichtig ist, dass wir die Beziehung zu Jesus in den Mittelpunkt stellen und unsere Zweifel ernst nehmen und auf Antworten nach unseren Fragen suchen. Aber nicht den Zweifel über Gott stellen. Die Jünger werfen sich nieder und es ist interessant, dass Jesus nicht gleich anfängt, ey, schön, dass ihr da seid und jetzt geht bitte in alle Welt, sondern er stellt sich nochmal vor, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Vers 18 haben wir das. So Gewöhnung ist schon eine brutale Sache. Wenn wir jemanden kennenlernen und dann am Anfang sehen wir Stärken und sehen wir gewisse Eigenschaften und dann gewöhnt man sich dran. Es wird so alltäglich. Und das, was man vorher für groß hielt, kann, und das ist die Gefahr, immer klein werden. So ist es in Beziehung zu Menschen, so ist es aber auch in der Beziehung zu Gott. Wir singen vom großen Gott, aber was meinen wir damit? Passiert es nicht oft oder passiert es nicht eher auch mal, dass wir Gott dann klein machen in unserem Denken und Erleben? Ich habe Predigten im Internet mir angehört und bei zum Glück nur ein paar ganz wenigen hatte ich einen Eindruck, da steht der große strahlende Prediger da und Gott darf dankbar sein, dass er mit dem verbunden ist. So der kleine Kumpelgott, der zum Wunscherfüllen da ist, aber der eigentliche Star ist doch der, der am Mikrofon steht und die Wahrheit verkündet. Da ist was schiefgelaufen. Da ist was gewaltig schiefgelaufen. Und mir ist es wichtig, dass ich mir Zeit nehme zum Staunen. Wir haben so ein ganz kleines Dachfenster und in den letzten Nächten, immer wenn ich so morgens 4:30 wach war, dann bin ich schnell rumgelaufen, habe alle Fenster aufgemacht und wir haben so ein kleines Dachfenster im Dachgeschoss und dadurch konnte ich die Sterne sehen. Und das fasziniert mich. Ich habe mich auch neulich abends nochmal auf die Liege im Garten gelegt, als es noch warm genug war und habe nur in den Sternenhimmel geschaut und habe gedacht, wie fantastisch. Ich darf verbunden sein mit einem Gott, der all das geschaffen hat. Das ist ein Universum, ich kann es überhaupt nicht kapieren, wie groß das ist. Es ist unaussprechlich groß. Und mein Gott, der mir, dem kleinen Andreas Lotz, begegnet und mir Beziehung anbietet, der hat das alles gemacht. Und sich Zeit nehmen zum Staunen über Gott. Seine Größe wieder neu entdecken, wobei wir sie nie ganz entdecken, aber es ist toll, wenn wir sie wissen, dass es unser Denken überschreitet. Und dann sich dieses bewusst machen, wir sind mit ihm verbunden, das ist ein besonderes Vorrecht. Es ist auch faszinierend, dass dieser Gott, der so groß ist, Interesse hat für die kleinen Menschen auf dieser kleinen Erde. Und dass er uns Beziehung anbietet, dass er uns Bedeutung beimisst, dass er Mensch geworden ist, um für unsere Sünden zu sterben, dass seine Liebe jedem von uns gleich gilt. Wir sind unterschiedlich erfolgreich im Verein, im Beruf, wo auch immer. Aber für Gott sind wir alles Sieger. Wir sind alles geliebte Menschen von Gott. Und das ist ganz, ganz zentral und wichtig. Es kommt schließlich der Auftrag von Jesus, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Geht hinaus, gebt das weiter, diese Botschaft von Jesus Christus. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, brauchen wir denn überhaupt diesen Missionsbefehl? Wenn man sich anschaut, ich bin ja Lehrer und erinnere mich gut, ich habe viel in der Mittelstufe unterrichtet und da gab es unter anderem ein Mädel, die Situation gab es häufiger, ein Mädel, das zu mir kam, 5. Klasse, 6. Klasse, sowas. Herr Lotz, darf ich mit dem Sohn so in eine Mannschaft kommen? Da sage ich, warum das? Ich bin doch verliebt in den. Und das ist fantastisch, wenn man das erlebt. Da sprudeln die Leute und erzählen einem Sachen, die einen vielleicht auch gar nichts angehen. Wir wissen das, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, Matthäus 12, Vers 34b. Das heißt, dort, wo uns was beschäftigt, wo etwas unser Leben prägt, da können wir doch gar nicht schweigen. Das muss raus. Und das ist auch das Schöne an der Beziehung zu Gott. Dort, wo wir was erleben, dass wir es nicht für uns behalten, sondern mit anderen teilen und weitergeben. Ich habe vor kurzem mit meinen Schülern ein Video geschaut, wo sich zwei Physikprofessoren unterhalten. Der eine bekennender Christ, der andere eher atheistisch und mehr fragenstellend. Und der Fragestellende, der sagte dann was Interessantes und sagte, weißt du, oder wissen Sie, vor 20 Jahren war es eine Herausforderung, sich als homosexuell zu outen. Das ist heute gar nicht mehr so die große Herausforderung. Was aber eine große Herausforderung zu sein scheint, heute, was früher nicht so das Problem war, zu bekennen, dass man Christ ist. Woran liegt das? Ich habe das auch mit meinen Schülern diskutiert. Man kann über alles reden, aber wenn man sagt, man ist Christ, herausfordernd. Ich habe neulich einen Vortrag gehört bei Gedankentanken, das ist eine ganz interessante Plattform, wo Vorträge angeboten werden. Und dann sagte einer, und enden möchte ich mit einer alten buddhistischen Weisheit. Und er las dann was vor und ich dachte, das ist Altes Testament. Und als er fertig war mit dem Vorlesen, da lachte er und meinte, ja, alte buddhistische Weisheit, das ist eigentlich ein Satz aus dem Alten Testament. Aber hätte ich gesagt, ich lese jetzt was aus dem Alten Testament vor, da hätte mir keiner mehr zugehört. Und es ist wichtig, dass wir als Botschafter Gottes den Menschen zeigen, es ist nichts Langweiliges, sondern es ist was Gutes, was Positives, mit Gott verbunden zu sein. Es gibt Menschen, die sind auf der Suche nach Halt in ihrem Leben, die sind auf der Suche nach Frieden, sind auf der Suche nach Sinn, sind auf der Suche nach Orientierung und laufen überall hin, zahlen viel Geld für Seminare, dies und jenes, machen Meditationsworkshop und sonstiges, um danach weiterzusuchen. Im Römer 1, Vers 16a heißt es, ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Und es ist wichtig, dass wir für uns entdecken, dort, wo wir gewisse Hürden und Hemmungen aufgebaut haben, im Weitergeben der Botschaft Gottes, dass wir für uns wieder neu entdecken, wie zentral das ist und wie wichtig. Und dass die Menschen, die uns ablehnend anscheinend begegnen, dass die eine Sehnsucht haben nach diesem, was Gott uns schenkt und schenken kann. Das heißt, es gibt gar keinen Grund, sich zurückzuhalten, sondern wir können die Botschaft weitergeben. Geht hin, verkündet. Das kann die weite Welt sein, das kann auch schon die direkte Nachbarschaft oder die Familie sein, wo wir etwas weitergeben. Ganz grundsätzlich ist die Haltung gegenüber dem anderen. Es gibt manchmal Verkäufer, ich habe mich schon mal entschuldigt dafür, dass ich was kaufen möchte, weil ich den Eindruck hatte, dass die Person im Geschäft eigentlich nur noch hoffte, dass irgendwann die Türen zugemacht werden können. Und dann habe ich gesagt, oh, es tut mir leid, ich möchte Sie noch mal kurz stören, darf ich das noch bezahlen? Und man spürt als Kunde, wie die Haltung ist vom anderen. Ob das ein Ja zum anderen ist oder ob das eher ein Nein ist. Und dieses Geht hin fängt damit an, dass wir die Liebe Gottes für alle Menschen auch für uns entdecken. Und dass wir Liebe haben für die anderen. Da kann es hilfreich sein, dass wir für andere beten und Gott darum bitten, dass er uns diese Liebe schenkt zu anderen, sodass sie es auch merken. Es ist oft die Haltung, die die anderen schon lesen und nicht nur die Worte, auf die sie hören. Ich fand es interessant, habe mich mit einer Frau mal unterhalten, habe zu ihr gesagt, ja, wie bist du denn zum Glauben gekommen? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ganz witzige Geschichte, ich war stramme Atheistin, aber wissenschaftlich offen für Eindrücke. Und ich wurde eingeladen an der Uni zu einem Hauskreis oder Gesprächskreis von so Christen. Und dann habe ich gedacht, na, da gehe ich mal hin, einfach um mich mal zu informieren. Dann kann ich danach als Atheistin auch mehr sagen, wie diese komischen Christen sind. Und dann meinte sie, ja, und dann bin ich da hingekommen. Ich habe mir die Leute angeschaut und habe gedacht, die passen keinen Millimeter zusammen. Das gibt einen Katastrophenabend. Das merke ich sofort. Und über was gesprochen wurde, das konnte sie mir gar nicht mehr sagen. Aber was sie mir sagen konnte, als sie an dem Abend nach Hause gegangen ist, hat sie gesagt, was für ein Mist. Von der Papierform, das kann nicht passen. Es war ein toller Abend. Die verstehen sich alle super und prima. Die haben irgendwas, was ich nicht habe. Und das war das, was sie herausgefordert hat. Diese Liebe untereinander, die sie beobachten konnte. Es waren gar nicht so sehr die Worte. Es war diese Haltung, die sie zum Ausdruck gebracht haben. Es soll allerdings jetzt nicht herausfordernd sein, Christsein nur pantomimisch weiterzugeben durch unser Verhalten. Ich habe das mal in einem Buch gelesen, wo einer sagt, ja, ich will Botschafter Gottes sein und ich rede nicht drüber, sondern ich lebe das. Das hat er in seinem Unternehmen gemacht und nach einiger Zeit kam dann ein Kollege zu ihm und sagte, du, ich habe dich beobachtet. Du bist irgendwie anders geworden. Und er dachte, ja, der spürt mir ab, dass ich Christ geworden bin. Und dann sagte der andere, bist du Vegetarier? Und das zeigt, Veränderung wird registriert von Menschen und von unserer Umgebung. Die merken, wenn da was anders ist als üblich. Aber es ist gut, das auch mit Worten zu unterstützen, weil der andere deutet das auf seine Art und Weise und das muss nicht heißen, dass er das dann auf Jesus hin deutet. Glauben soll erkennbar sein und wir müssen sprachfähig sein. Und das ist eine große Herausforderung. Bei mir hat mal ein Mädel im Unterricht einen Vortrag gehalten, ein Referat über das Thema, was sagt die Bibel zum Christsein, also wie werde ich Christ? Und sie selber kam aus einer lebendigen Gemeinde und sie hat es mit einer Freundin zusammen gemacht, die mit Christsein und Glauben nichts am Hut hatte, die wollte aber auch ein Referat halten. Gibt eine brauchbar gute Note, wenn man Glück hat und es gut macht. Und es war hochinteressant. Das, was die Freundin erzählt hat, das konnte man super verstehen, das war alles klar. Das, was das christliche Mädchen erzählt hat, das war irgendwie unverständlich. Das war Fachsprache. Und es ist eine Herausforderung für uns als Christen, verständlich zu sein. Ich bin in so einem Verein, da trifft man sich ab und zu mal abends zu Gesprächen und dann saß ich mit zwei Informatikern und ich meine einem Mathematiker oder Physiker zusammen. Und der eine Informatiker sagte zu mir, über was wollen wir uns denn heute Abend mal unterhalten? Ich hatte ein Buch gelesen über das Thema Glaube in den Naturwissenschaften. Also den Faktor, was ist bewiesen und was ist nur Hoffnung, Vermutung und so weiter. Und ich bot dieses Thema an und die drei sprangen sofort drauf an und fingen an, wild zu diskutieren. Und ich war sofort draußen, obwohl ich das Buch gelesen hatte oder zur Hälfte schon gelesen hatte. Denn die wechselten sofort auf eine Fachsprache. Und ich habe nichts mehr kapiert. Der eine sagte dann zu mir, Andreas, soll ich dir kurz erklären, worüber wir reden? Habe ich gesagt, lass es sein, ich merke mir ein paar Fremdwörter, um dann später andere Leute damit zu beeindrucken. Aber selbst die Fremdwörter habe ich wieder vergessen. Ja, und so kann es auch uns als Christen passieren, dass wir da meinen, wenn wir anderen vom Glauben erzählen, dass wir eine besondere Sprache verwenden müssen. Aber es ist so wichtig, dass wir in unserer Alltagssprache über das reden, was in uns ist, was wir mit Gott und was wir mit Christus erleben. Ist auch eine Herausforderung, auch für die Lieder, die wir singen. Da ist oft Fachsprache vonnöten und man muss sich darauf einlassen und das verstehen. Aber wenn wir hingehen zu Menschen, dann ist es wichtig, dass wir unserer Sprachfähigkeit arbeiten. Interessant, alle sind angesprochen mit dem Gebot oder mit dieser Aufforderung, Jesu hinzugehen und unseren Glauben weiterzugeben. Alle sind angesprochen und doch sind wir unterschiedlich. Ich bleibe nochmal im Bild der Fußballmannschaft. Es gibt Menschen, die sind rucki-zucki im Gespräch mit allen möglichen Menschen. Es gibt andere, deren Stärke ist es, Einzelbeziehungen aufzubauen. Die sind gar nicht die großen Redner. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir Ja sagen zu unserer Unterschiedlichkeit, dass wir nicht versuchen, anders zu sein, so wie andere und so wie andere auf Menschen zugehen und über Jesus sprechen, sondern dass wir entdecken, wie wir sind und auf unsere Art und Weise authentisch und echt das weitergeben. Ich möchte mit dem Gedanken schon schließen. Es gibt noch viele weitere Aspekte in dem Text. Ich habe auch noch ein paar Notizen, also wer mich ansprechen möchte, kann das noch tun. Wichtig ist noch dieser Aspekt, lehren und dann taufen, das heißt Menschen begleiten. Wenn wir erleben, dass Menschen sich für ein Leben mit Jesus interessieren oder sich auch entscheiden für diese Beziehung zu Gott, dass wir sie begleiten auf ihrem Weg und dies tun können in dem Wissen, was Vers 20 auch heißt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, Gott ist mit dabei, Jesus ist mit dabei in den großen und kleinen Zeiten unseres Lebens, in den Beziehungen zu anderen, auch dann, wenn wir über unseren Glauben sprechen. Als Impuls für uns, kann wahrscheinlich sich schon fast jeder denken, was ich heute mitgeben möchte, ist aber zu überlegen, wo ist ein Mensch in unserer Umgebung, dem wir die Botschaft Gottes weitergeben können? Können wir für die andere Person beten? Können wir ein Gespräch führen in die Richtung, einen Brief schreiben, eine WhatsApp, irgendeine Nachricht? Und zu dem Aspekt Zweifel, wenn Zweifel da sind, sich das bewusst machen. Und dann wünsche ich viel Erfolg beim Lösen des Zweifels. Sie können gerne auf mich zukommen, auf andere und Fragen stellen. Amen.